ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Da werfen wir heute die Angel aus und ziehen uns einen dicken Fisch an Land. Vom Angeln in der DDR erzählen heute meine Gäste. Es gab viele Angler damals in der Republik und ich möchte wetten, selbst wenn Sie kein Angler sind, dann kennen Sie bestimmt einen. Mit Angel und Köder an heimischen Gewässern. Wir erinnern uns an das Angeln in der DDR. Ein guter Angler braucht keine Worte, er lässt seine Fische für sich sprechen. So heißt es wohl. Und nun sind ja Angler eh dafür bekannt, dass sie es doch eher ruhig mögen. Wir reden heute jedoch. Und zwar unter anderem mit dem Präsidenten des Verbandes Sächsischer Angler, Friedrich Richter. Er ist ein Elbekind und schon als kleiner Junge war er mit der Angel unterwegs. Er hat Seen und Flüsse beangelt und sogar auf der Ostsee. Ja, das ging. Allerdings wie?
Also an der Ostsee angeln zu gehen, das war ein Drama. Man musste dort erst eine Genehmigung beantragen, dass man innerhalb der 3-Meilen-Zone an der Ostsee angeln durfte. Wenn man mit dem Boot rausgefahren ist, in Warnemünde zum Beispiel, dann musste man an so einer Zollstation vorbei oder Polizeistation. Die haben uns kontrolliert mit Ausweis und so. Und dann hatten wir uns da rausfahren lassen. Ich war 3-4 Mal auf der Ostsee zu DDR-Zeiten. Aber das Paradoxe war, so wie wenn da ein bisschen Nebel war oder irgendwas, hat man uns dann nicht mehr fahren lassen. Wir hatten vorwiegend also die Flüsse, dann Altarme, die ja dann auch, ich sag mal, dann abgetrennt waren vom Fluss. Da konnte man ja dann angeln. Und dann gab es wie heute auch Kiesgruben und irgendwelche Steinbrüche und was da alles so entstanden ist. Also vorwiegend sind das eben künstliche Gewässer gewesen. Und man muss ja auch wissen, zum Beispiel in Sachsen, das habe ich jetzt durch mein Enkelkind gelernt, in Sachsen gab es kein einziges natürliches stehendes Gewässer. Gibt es auch jetzt noch nicht, ja.
Der frühe Angler fängt den Fisch. Wir erinnern uns heute an das Angeln in der DDR und hören auch etwas über den Turnierangelsport, damals im Osten. Der fand auf der grünen Wiese statt und hatte sogar eine Nationalmannschaft. Darüber erzählt uns heute die 72-fache Weltmeisterin Jana Meisel. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf das Anglerlatein mit Ihnen. Mit Köder, Koffer und Angelrute. Willkommen beim Exquisit-Podcast. Wir erinnern uns heute an das Angeln in der DDR. Meist an Seen in der näheren Umgebung sah man sie schon zu Ostzeiten sitzen. Die Angler. Doch was ist das für eine Spezies? Und wie war wohl das Angeln in der DDR? Und wieso brauchten manche Angler nicht mal Wasser? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Fische sind unpolitisch, entscheiden sich maximal zwischen Salz und Süßwasser. Und das konsequent. Ist das verdächtig? Wohl kaum. Stures Festhalten an einer festgelegten Lebenswelt war dem DDR-Sozialismus nicht fremd. Außerdem sind Fische stumm. Sowas gefällt jeder Diktatur. Das Angeln dürfte also keinen schweren Stand in der DDR gehabt haben, außer den üblichen Vorschriften wie Angelschein und nicht zu weit rausrudern auf der Ostsee. Wenn man das beherzigte, durfte man theoretisch auch im Trüben fischen. Warum? Weil das sowieso keiner wollte. Ich rede hier von Flüssen in der DDR. Wer dort angeln wollte, musste schon Chemie studiert haben. Ich bin Hallenser, ich darf das sagen. Wenn dort mehr oder weniger heimlich die Schkopauer Buna-Werke Liebe mit der Saale gemacht hatten, wusste flussabwärts jede Nase sofort Bescheid. An Seen und Teichen bedeutete das Angeln schon mehr Genuss. Oder am besten ganz aufs Wasser verzichten. Trockenangel, kein Scherz, das gibt es als Sport. Und die DDR liebte Sport. Gera war seinerzeit DDR-Leistungszentrum im Trockenangeln, wenn man begrifflich mal ganz weit auswerfen möchte. Trockenangeln war nie olympisch, das versprach keine Plakatwände voller Vorbilder, aber es gab eine gut organisierte Szene und eine Nationalmannschaft. Die lebte vor allem von Familie Meisel. Vater Nationaltrainer, Mutter Athletin und Tochter Jana ein Ruhmesblatt von morgen. Dank ihrer Eltern war Trockenangeln in Gera sogar Schulsport. Doch wie geht das überhaupt? Im Grunde ist es genau wie normales Angeln, nur gibt es am Ende nie Fisch. Es geht um Geschick, wer wirft die Angel am weitesten aus, oder Präzision, wer trifft mit dem Haken genau das Ziel, sagen wir eine 30 Meter entfernte Wasserschüssel. Als die DDR 1989 unterging, verpasste sie hier ein Idol. Besagte Jana Meisel wurde ab da ein goldener Engel an der Angel. Sie holte unglaubliche 72 Weltmeister und 42 Europameistertitel. Laut Guinness-Buch ist sie die erfolgreichste Sportlerin der Welt. Offiziell heißt der Sport übrigens Casting. Und da hat Deutschland offenbar schon längst einen Superstar gefunden.
Petri Heil und Petri Dank. Man sieht sie mit Klapphocker und Köderkoffer an den Ufern von Flüssen und Seen sitzen. Die Angler. Und das taten sie auch schon früher. Fischers Fritze fischt frische Fische. Was als Kinderreim bekannt ist, zog auch zu Ostzeiten oft schon die Kleinen in seinen Bann. Als kleiner Junge mit der Angel losziehen und mit einem Sack voll Fische, hätte ich jetzt fast gesagt, nach Hause kommen, so sah die Kindheit vieler Kinder in der DDR aus. Und von einem solchen kleinen Jungen erfahren wir heute mehr über das Angeln in der DDR. Mittlerweile ist der Junge von damals groß und ein richtig großer Fisch, denn er ist der Präsident des Verbandes Sächsischer Angler. Petri Heil, Friedrich Richter.
Ja, Petri Dank, sage ich dann.
Willkommen in Exquisit, dem Ostmagazin beim Sachsenradio. Wir wollen ja heute auf das sozialistische Angeln schauen. Und Sie sind da wirklich Experte, von Kindesbein an mit der Angel in der Hand, so kann man das sagen. Sie sind auch ein Elbekind, ne? Haben Sie mir erzählt.
Ja, ich bin an der Elbe bei Dessau aufgewachsen und dabei bin ich auch sehr schnell zu dem Angeln gekommen. Und seit 1967 habe ich einen Angelschein, oder keinen Angelschein, da habe ich jedenfalls die Mitgliedschaft bei dem damaligen DAV gehabt und seitdem angle ich.
Das war nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie leicht war denn das Angeln in der DDR? Also konnte da einfach überall jeder angeln?
Also man musste in der DDR keine Prüfung machen. Es war eigentlich relativ einfach. Man hat sich bei dem Angelverein angemeldet und dann ist man angeln gegangen. Ich habe durch meinen Onkel das Angeln gelernt. Meine Eltern haben nicht geangelt und ich bin dann praktisch mit meinem Onkel mitgegangen und dann bin ich in den Angelverein und dann war das also relativ problemlos. Man musste nur eine sogenannte Raubfischqualifikation machen, wenn man, sag ich mal, Raubfische angeln wollte.
Ich habe nämlich auch was von einem Erlaubnisschein gehört.
Das Nein, man hatte keinen Erlaubnisschein, man hatte nur praktisch einen Mitgliedsausweis und da wurde jährlich eine Marke reingeklebt und damit war das alles erledigt und man konnte angeln gehen.
Weiß man, wie viele Angelvereine es in der DDR gab?
Oh, das weiß ich nicht. Also ich denke aber schon, dass es so eine 500.000 Mitglieder gab insgesamt.
Und gab es dann auch eigentlich so einen Dachverband? Also war Angeln staatlich richtig organisiert oder hat da jeder gesagt, wie in einer Laubenpieperkolonie, meinetwegen, wir machen auch einen Angelverein?
Nein, das war also so, es gab eben eine Unzahl von Angelvereinen, also viel, viel mehr als jetzt, muss ich sagen. Und die waren alle in dem Deutschen Anglerverband organisiert, so hieß der damals. Und dann gab es noch diese Bezirke praktisch, wo dann praktisch in dem Bezirk praktisch der Bezirksorganisation saß. Aber grundsätzlich war das alles perfekt durchorganisiert.
Und wie gestaltete sich dann das Angeln in der DDR? Womit angelte man? Köder, Angeln, kam man da überhaupt ran?
Ja, Köder, die musste man sich selber suchen, also einen Wurm ausgraben oder man hat auch mit Fleischmaden geangelt, die musste man sich dann schon selber züchten, haben manche gemacht oder man hat sich die irgendwo geholt. Dann die Angeln und so, das war schon nicht ganz so einfach, weil die Qualität war nicht so gut, wie wir das jetzt kennen. Aber grundsätzlich gab es schon alles zu kaufen und man konnte schon angeln gehen, auch wenn die Angelhaken und die Angelschnur nicht beste Qualität hatte.
Was ist so mit Nicht-Lebendködern, also mit Blinkern und dergleichen? Gab es sowas? Was angelt man eigentlich mit einem Blinker?
Also Blinker, das ist eine Raubfischangelmethode und dort fängt man überwiegend Hecht, Barsch und Zander.
Und solche Art von Ködern, waren die ranzukriegen?
Ja, die gab es auch. Die hat man in Heiligenstadt produziert, das weiß ich noch ganz genau. Da hat man auch die Angelhaken hergestellt und das war auch an sich, sag ich mal, relativ unproblematisch. Wie gesagt, die Qualität im Vergleich zu heute war nicht so gut, aber grundsätzlich konnte man schon alle Angelgeräte, die man gebraucht hat, in irgendwelchen Angelläden kaufen.
Wenn ich jetzt so ein 10-jähriger Junge bin und ich stehe irgendwo an einem See und angel da einfach und bin in keinem Verein, gab es da Ärger, wenn man das entdeckt hat?
Ich denke schon, weil die Angelvereine haben sich ja auch in der DDR um ihre Gewässer gekümmert, wofür sie eingeteilt worden sind. Und da hat man dann schon mal zu den Kindern gesagt, ihr dürft hier nicht angeln. Aber das ist auch sehr unterschiedlich gewesen. In den Dörfern hat man eigentlich relativ großzügig drüber weggeschaut, wenn so kleine Kinder dort geangelt haben. Bei Erwachsenen war das vielleicht schon etwas problematischer.
Was denken Sie, wo wurde denn am meisten geangelt? Anseen?
Ja, natürlich an den Flüssen konnte zu DDR-Zeiten vorher angeln, aber die Fische hätte man da nicht essen sollen damals.
Das ist auch eine Frage, wie war es denn eigentlich so um unsere Gewässerqualität bestellt zu Ostzeiten?
Ja, ich bin ja an der Elbe aufgewachsen und ich habe auch sehr viel in der Elbe geangelt, aber es ist von Jahr zu Jahr eigentlich die Wasserqualität schlechter geworden. Ich hatte das große Glück, in Vorgerode, meinem Heimatdorf, da war ein Kohlekraftwerk und das Kühlwasser kam dann in den Fluss und das war also relativ warm und da gab es eine Unmenge an Fischen und das hat Spaß gemacht, viele Fische zu fangen, aber essen konnte man die eigentlich nicht. Ich habe sie teilweise mit unserer Enten gefüttert damit. Das hat auch geholfen, aber an sich waren die schon, ich sag mal, belastet. Das war nicht gut, die zu essen.
Also dann doch eher die Seen. Gab es noch andere Gewässer, die auch zur Verfügung standen, so wie vielleicht extra angelegte Teiche auch, wo man Fische einsetzt, damit die beangelt werden können?
Nein, wir hatten vorwiegend also die Flüsse, dann Altarme, die ja dann auch, ich sag mal, dann abgetrennt waren vom Fluss, da konnte man ja dann angeln. Und dann gab es wie heute auch Kiesgruben und irgendwelche Steinbrüche und was da alles so entstanden ist. Also vorwiegend sind das eben künstliche Gewässer gewesen. Und man muss ja auch wissen, zum Beispiel in Sachsen, das habe ich jetzt durch mein Enkelkind gelernt, in Sachsen gab es kein einziges natürliches stehendes Gewässer. Gibt es auch jetzt noch nicht, ja.
Alle durch Bergbau angelegt?
Genau. Also wie gesagt, die Fischer haben die Teiche angelegt, da wurden dann Karpfen gezüchtet, die wir ja dann auch bekommen haben teilweise und haben die dann auch in die anderen Gewässer ausgesetzt. Aber grundsätzlich gab es keine natürlichen Gewässer außer die Flüsse. Und ich hatte bei mir in der Heimat also einmal die Elbe und dann war ja auch ganz in der Nähe die Mulde. Und in der Mulde waren dann später, glaube ich, gar keine Fische mehr drin. Die war ziemlich vergiftet.
An der Ostsee war natürlich mit Hochseeangeln oder mit Seeangeln war natürlich nicht so viel, nehme ich an. Gab es da trotzdem die Chance zu sagen, ich kann auf die Ostsee zum Angeln fahren? Oder
tja, an der Ostsee angeln zu gehen, das war ein Drama. Man musste dort erst eine Genehmigung beantragen, dass man innerhalb der 3-Meilen-Zone an der Ostsee angeln durfte. Wenn man mit dem Boot rausgefahren ist, in Warnemünde zum Beispiel, dann musste man an so einer Zollstation vorbei oder Polizeistation. Die haben uns kontrolliert. Mit Ausweis und so. Und dann hatten wir uns da rausfahren lassen. Ich war 3-4 Mal auf der Ostsee zu DDR-Zeiten. Aber das Paradoxe war, so wie wenn da ein bisschen Nebel war oder irgendwas, hat man uns dann nicht mehr fahren lassen.
Gab es eigentlich bestimmte Vorschriften, die man einhalten musste beim Angeln? Gibt es da auch, weiß ich nicht, welcher Fisch geangelt werden darf, wann der geangelt werden darf, mit was der geangelt werden darf? Auf was legt man denn da so Wert?
Ja, also grundsätzlich ist das früher so gewesen, ist heute auch noch so. Es gibt Mindestmaße, es gibt Schonzeiten für bestimmte Fischarten und die hatte man in der DDR und die hat man auch jetzt noch. Und die Schonmaße richten sich eigentlich so ein bisschen danach, dass die Fische, bevor sie dem Gewässer entnommen werden, schon zumindest einmal die Möglichkeit hatten, Nachwuchs zu zeugen, also abzuleichen.
Das heißt, Angelverbote gab es dann auch manchmal, vielleicht aus Bestandsschutz zum Beispiel?
Nein, aus Naturschutzgründen, das war eigentlich das einzige Wasser, was ich kenne, war die Mulde, wo die A9 über die Autobahn geht. In dem Bereich war die total fürs Angeln gesperrt. Und bei mir in meiner Heimat, da war so ein kleines Flüsschen Richtung Wörlitzer Park, weil Vorgerode, das liegt in der Nähe von Wörlitzer Park. Und dort durfte man nicht angeln. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich als Kind bin dann trotzdem mal angeln gegangen.
Na, das denkt man sich, dass die Knirpse dann natürlich trotzdem losziehen.
Ja, da ist doch viel Fisch, weil da kaum geangelt wird. Das war schon interessant. Und wir waren noch als Kinder, das muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen, sogar am Wörlitzer Park heimlich angeln. Da kam dann der Parkwächter und da gab es Ärger.
Welche Angelarten gibt es denn überhaupt und was braucht man dann dafür? Wir haben also schon gehört, Raubfische können beangelt werden, Friedfische auch. Gibt es noch andere Arten?
Ja, ich zähle sie alle mal auf. Also das normale Friedfischangeln, das ist so mit einem Wurm oder mit einer Made oder mit einem Stückchen Brötchen, so ein kleines Stückchen Teig, hat man dazu gesagt. So, das war das Friedfischangeln. Dann gab es das Raubfischangeln, das konnte man also mit einem künstlichen Köder machen, also einem Blinker zum Beispiel. Dann gab es auch die Möglichkeit, dass man mit einem Köderfisch geangelt hat. Also man hat einen kleinen Fisch genommen und hat ihn an Angelhaken gemacht. Zu DDR-Zeiten konnte man das sogar noch lebend tun, das hat er schön gezappelt, da haben die Hechte auch gut gebissen. Aber das ist aus Tierschutzgründen vernünftigerweise jetzt verboten. Und dann gibt's noch die Möglichkeit des Fliegenfischens. Dort hat man eine Imitation von einem Insekt und hat das praktisch an so eine, das war dann eine andere Schnur, eine schwimmende Schnur. Und dann hat man praktisch diese Insektimitation aufs Wasser geschmissen und dann haben die Forellen zum Beispiel danach geschnappt und so konnte man dann vor allem Forellen angeln.
Welche Fische sind denn am meisten beliebt? Hatte der DDR-Bürger auch so einen Lieblingsspeisefisch?
Ja, also der meistgeangelte Fisch ist immer der Karpfen. Das war zu DDR-Zeiten so, das ist jetzt auch noch so. Aber natürlich, alle wollen die Zander fangen. Das kenne ich von meiner jahrelangen Tätigkeit beim Anglerverband. Die wollen alle immer Zander fangen, aber das ist eben nicht so einfach. Und ja, aber ja, ein Zander ist natürlich ein sehr leckerer Fisch, ne?
Ja, unbedingt. Welche Fische gab es denn überhaupt früher bei uns?
Och, es gab die gleichen wie heute. Also Karpfen, klar. Die Schleie, was auch ein sehr guter Fisch war. Wir hatten Plötzen, Bleie, Güster, Aaland. Dann die Raubfische Hecht, Zander, Barsch, Wels. Gab es aber zu DDR-Zeiten relativ wenig. Die gibt es jetzt in heutigen Zeit wieder sehr viel. Ja, Aal hat man gehabt. Aale gab es früher viel mehr als jetzt. Das ist ja so ein Problem, dass die Aalbestände immer weiter zurückgehen. Und da habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, noch nach 1990. Dort haben wir eben bei Kontrollbefischung ganz viele kleine Aale gefangen, was heute jetzt 20 Jahre später oder 30 Jahre später nicht mehr möglich ist.
Woran liegt denn das?
Ja, wer gut in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass die Aale, wenn die groß sind, in Richtung Saragossa-See schwimmen, das ist in der Nähe zu Kuba, Florida, dort. Und dort laichen die, dann sterben die und dann werden die kleinen Aale, die werden dann wieder über den Golfstrom zurückgetrieben, Richtung Europa, und dann steigen die wieder in die Flüsse auf. Und irgendwo kommen die Aale nicht mehr weg. Warum, weiß ich nicht. Es gibt viele Gründe, Wasserkraftanlagen, Verschmutzung und vielleicht auch im Meer, dass da irgendwas passiert. Und es ist schon so ein Riesenproblem geworden für uns, dass der Aal so droht auszusterben. Das ist jetzt aber eine Neuzeitgeschichte gewesen. Zu DDR-Zeiten waren noch viele Aale da.
Jetzt haben wir schon gehört, die Wasserqualität, gerade in den Flüssen auch, die ließ doch sehr zu wünschen übrig. Wie wichtig war denn Gewässerschutz damals?
Also man hatte als Angelverein da nichts zu sagen. Also da haben andere Leute bestimmt, was an den Gewässern gemacht wird, obwohl wir schon auch versucht haben, unsere Gewässer zu schützen und zu pflegen. Also das hat man auch zu DDR-Zeiten gemacht. Und man hatte ja auch zu DDR-Zeiten so Pflichtstunden zu bringen. Und da musste jeder Angler im Jahr mehrere Stunden praktisch an Arbeitssätzen teilnehmen.
Hat sich an den Vorlieben was geändert? Also auch bei den vielleicht Speisefischen, dass man sagt, naja, jetzt, wo man alles haben kann, dann nimmt man eher einen Lachs als jetzt eine Forelle?
Ja, einen Lachs wohl nicht. Den kann man hier eigentlich gar nicht angeln. Es gibt ein paar Lachs an der Elbe, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Die Wiedereinbürgerung, habe ich den Eindruck. Aber grundsätzlich ist der Karpfen immer noch der Hauptangelfisch. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ich denke schon, dass im Jahr hier im Leipziger Raum über 10 Tonnen Karpfen oder sogar vielleicht noch mehr durch Angler aus den Gewässern gefangen werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt Wiedereinbürgerung. Heißt das, wir hatten ganz, ganz früher mal Lachse in der Elbe?
Lachse war ein Massenfisch, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Da mussten sogar die Bediensteten Lachs essen, weil es so viel da war. Und ein Jahr in den Jahren danach ist der Bestand praktisch immer weiter zurückgegangen. Und auch jetzt in den skandinavischen Ländern, wo ich selber auch noch in den 90er Jahren viel Lachs geangelt habe, wird die Situation immer schlechter.
Ist das ähnlich wie mit den Aalen?
Ja, genau so. Mhm. Das ist ja so, das sind so Fische, die praktisch
wandern
gehen. Mhm. Ne? Das ist schon nicht ganz ohne. Für die ist das besonders problematisch. Und wie gesagt, wir haben eben viele verbaute Flüsse, wo die gar nicht aufsteigen können. Man versucht das zwar zu ändern, aber das ist alles so schwierig und sehr bürokratisch, bevor da mal was gemacht werden kann. Aber die Elbe ist nur noch ein Fluss, der eigentlich relativ gut durchgängig ist. Das muss man auch mal betonen. Ne? Ist ja bis nur ein Wehr in Geesthacht in Hamburg und sonst gibt es ja da keine Querverbauung, wo die Fische an der Wanderung behindert werden.
Angeln eigentlich mehr Jungs oder mehr Mädchen?
Es ist schon so, das ist schon ein bisschen eine Männerdomäne. Obwohl ich jetzt den Eindruck habe, dass es in der jetzigen Zeit doch viele Frauen gibt oder junge Frauen gibt, die praktisch mit ihrem Freund praktisch angeln gehen wollen und deswegen den Fischereischein machen.
Es ist wieder im Kommen. Wir haben auch mit den Kollegen schon gesprochen, dass die gesagt haben, du, Mensch, stell dir mal vor, das ist jetzt wirklich wieder so, wird wieder modern. Was macht denn für Sie so der Reiz am Angeln eigentlich aus? Warum angeln Menschen?
Ja, eigentlich ist das der Aufenthalt in der Natur. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie stehen, wenn Sie so mutig sind und früh um 4 aufstehen und fahren ans Gewässer. Sie sitzen dort ganz allein, die Natur erwacht und dann fängt man noch am Fisch. Das ist schon ein schönes Erlebnis. Also ich fand das auch mal ganz toll, wenn man frühzeitig am Gewässer saß und dort praktisch schön Ruhe hatte und keiner irgendwie was rumerzählt hat. Das ist eine tolle Sache und macht das Angeln noch aus. Natürlich wollen die alle auch einen Fisch haben. Ne? Und ich selber bin ja noch Präsident von den sächsischen Anglern und wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren ist die Mitgliederzahl von 40.000 auf fast 50.000 gestiegen.
Also es geht vorwärts im Angelsport?
Ja, Angelsport nennt man das nicht mehr, weil das ist kein Sport. In dem Sinne nur das Casting, was es ja noch gibt, das ist Sport, aber das Angeln, das ist eine Freizeitbeschäftigung.
Und nun gibt es ja jetzt allerdings nicht nur Hobbyangler, also die sich privat dann an den See setzen, sondern es gibt auch Profis im Sinne von Preisangeln und dergleichen, die da vielleicht dann auch immer so der Oberangler sind im Verein. Gab es sowas früher dann auch? Wie war denn das in der DDR mit Preisangeln zum Beispiel? Gab es sowas?
Oh, da bin ich genau der Richtige, weil ich war in der DDR-Nationalmannschaft viele Jahre, also fast 30 Jahre, von 1974 bis 1990 war ich in der DDR-Nationalmannschaft und das gab es richtige internationale Wettkämpfe. Wir sind ins sozialistische Ausland gefahren, haben dort Wettkämpfe mit den anderen Nationen durchgeführt. Und es war auch so, dass jeder Angelverein zu DDR-Zeiten ein Team praktisch zu diesen Wettkämpfen schicken musste. Das war eine richtige Pflicht. Und dann gab es dann Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften und auch DDR-Meisterschaften.
Wie sieht das aus? Also woran wird jetzt der Sieger gemessen?
An dem, wer das meiste Gewicht gefangen hat. Praktisch, die Fische wurden dann gewogen und wurden wieder zurückgesetzt. Kann man heute aus Tierschutzgründen nicht mehr machen, aber damals war das ein ganz normaler Prozess und es ist auch jetzt noch in den osteuropäischen Ländern und auch in England, Frankreich ist das schon noch immer gang und gäbe, dass man solche Angelveranstaltungen durchführt.
Was gab es da so für Preise?
Da gab es keine großen Preise. Es gab eine Medaille zur DDR-Meister. Wer DDR-Meister geworden ist, der hat eine Goldmedaille oder Silbermedaille gekriegt, je nachdem.
Und Rekorde wurden auch aufgestellt, nehme ich an?
Nein, es gab da keine Rekorde, weil das ist ja so unterschiedlich, weil jedes Gewässer ist anders und es ging immer da, wer von allen das meiste gefangen hatte, der hat gewonnen.
Ich habe mal was gehört von einem 60-Kilo-Wels, der aus der Elbe gezogen wurde. Gab es öfter mal so eine Prachtkerle, die dann wirklich auch an Land gekommen sind?
Ja, das ist aber jetzt nicht unüblich, dass man solche großen Wälze fängt. Also in der Elbe sind die, in der Mulde und auch in den anderen Flüssen, eigentlich überall, auch in den westlichen Bundesländern. Der Wälzbestand hat sich dramatisch erhöht. Kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Wir haben im vergangenen Jahr den Tümlitzsee bei Krümmer abgefischt, weil dort ist ein Teich, da ist dieses Staubbauwerk musste repariert werden und dann mussten die Fische dort entnommen werden, weil jetzt, sonst wären die ja gestorben. Und mein Verband hat abgefischt und da waren riesige Wälze drin. Bis zu 1,50 Meter, 1,80 Meter, so groß waren die.
Wir haben gerade gehört, Sie sind ja immer noch tätig, immer noch voll dabei. Das Angeln liegt Ihnen immer noch am Herzen. Was sollten wir denn beherzigen? Was können wir tun, um den Fischen und unseren Gewässern vielleicht was Gutes zu tun?
Tja, das wäre eine Geschichte, dass man endlich die Wasserrahmenrichtlinie, die es ja von der EU gibt, umsetzt und die Durchgängigkeit der Flüsse praktisch verbessert, weil ja sind viele Wehre, die für die Fischwanderung nicht gut sind. Dann natürlich die Gewässerverschmutzung ist immer noch ein Thema. Haben wir auch hier in Leipzig immer mal, wenn Starkregen ist, dass dann das Klärwerk das nicht schafft, praktisch das ganze Wasser abzuführen, also das Brauchwasser abzuführen, also gereinigt abzuführen. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Ansonsten kümmern wir Verbände uns. Vielleicht, wenn das von Interesse ist. Wir haben ja jetzt die Tagebauseen, die sind alle neu entstanden. Und dort müssen ja auch irgendwie Fische rein. Da gibt es auch richtige Gutachten, welche Fische eigentlich geeignet sind für die Tagebauseen. Und da hat ein Institut praktisch das untersucht. Und dann hat man festgestellt, dass die Tagebauseen so ähnliche Struktur und Wasserqualität haben wie zum Beispiel der Bodensee. Oder jetzt auch der Plönersee oben in Schleswig-Holstein. Und dann hat man gesagt, die Tagebauseen sind für eine bestimmte Fischart geeignet. Und das sind diese Maränen. Im Bodensee heißen sie Renken, in Norddeutschland heißen sie Maränen. Und dann haben wir als Pächter dieser Fischereirechte die Verpflichtung, einen Maränenbestand an den Tagebauseen aufzubauen. Und ich selber gehe schon gerne mal Maränen angeln. Da fahren wir praktisch mit dem Boot, meistens auf dem Markleeberger See und angeln dort auf diese Maränen. Das ist was ganz Neues für unsere Angler, weil das gab es ja früher nicht und das ist schon eine schöne, interessante Angelmethode. Und die Maräne ist ein leckerer Fisch, so ähnlich wie eine Forelle.
Ist ein Friedfisch ein Raubfisch? Was ist eine Maräne?
Das ist ein Friedfisch.
Mhm.
Das wird mit einer künstlichen Nymphe, sage ich mal, und da gibt es, das heißt Hegene, das ist so ein spezielles Angelgerät, wo 5 Haken dran sind und die beißen auf diesen künstlichen Köder. Man kann sie aber auch mit Wurm fangen, das geht auch. Vom Ufer aus angeln sie meistens Wurm.
Wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, eigentlich wollte ich schon immer mal angeln gehen. Wie ist denn heute so das Prozedere? Wie komme ich denn zu Angelschnur und Fisch? Also wie komme ich in einen Verein? Was kann ich heute tun?
Also für die Kinder haben wir ein relativ gutes sächsisches Fischereigesetz. Da haben wir als Angelverbände uns auch gekümmert. Da kann man zum Beispiel Schnupperangeln durchführen, wo dann praktisch die Kinder mal mit der Angel da am Wasser stehen dürfen und einen Fisch fangen dürfen, natürlich unter Aufsicht. Aber einfach, um erstmal zu sehen, was ist das, macht das Spaß? Und das machen wir jeden Mittwoch, glaube ich, hier im Clara Zetkin Park hier in Leipzig. Und das gibt's auch in anderen Regionen. Da muss man sich dann mal bei den Angelverbänden erkundigen. So, und wenn man dann das 9. Lebensjahr erreicht hat, dann bekommt man einen Jugendfischereischein. Der Jugendfischereischein berechtigt die Kinder im ersten Moment nicht alleine zu angeln. Die müssen praktisch mit den Erwachsenen gehen. Sollten sie sich aber mit den 9 Jahren in einen Angelverein organisieren und die lernen dann im ersten Jahr ein bisschen was zu den Fischen, dann können die ab dem 10. Lebensjahr dann auch alleine angeln gehen. Die müssen also ein Jahr im Verein gewesen sein, dann können sie auch alleine an den Gewässern angeln gehen. Und ab 14, spätestens mit 16 Jahren, muss man dann einen Fischereischein machen, einen richtigen Fischereischein, wo man eine Prüfung ablegen muss. Da macht man entweder 30 Stunden Unterricht und legt dann bei der DEKRA eine Prüfung ab. Das ist gar nicht so einfach, das ist so wie bei der Fahrerlaubnis. Und neuerdings gibt es auch so Online-Lehrgänge, da macht man 20 Stunden Online-Lehrgang, da muss man noch Fragen beantworten. Und wenn man das alles durchgearbeitet hat, dann kann man sich für einen Praxiskurs anmelden, dann macht man noch 10 Stunden Praxiskurs, wo man praktisch den Umgang mit dem Fisch lernt und mit den Angelgeräten lernt, was man ja online nicht machen kann. Und dann kann man auch zur Prüfung gehen.
Gibt es irgendwas, an das ich nicht gedacht habe, wo Sie sagen, gerade wenn wir auf das Angeln früher in der DDR gucken, ist das ganz besonders wichtig, das müssen wir noch erzählen?
Es war zu DDR-Zeiten auch sehr schön, angeln zu gehen, das muss ich immer wieder sagen. Und auch diese heutzutage nicht mehr so gern gesehenen Angelveranstaltungen, das hat schon Spaß gemacht. Das hat praktisch die Vereine, die Mitglieder zusammengebracht. Wissen Sie, das ist nicht so anonym. Man trifft sich 2-3 Mal im Jahr gemeinsam im Angelverein zum Angeln. Das machen wir heute auch noch, aber es ist nicht mehr so intensiv. Und das ist schon manchmal ein bisschen schade, weil der Kontakt mit anderen Menschen ist schon aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich habe schon noch so, wir haben in Leipzig hier ein wunderschönes Bildungszentrum und das ist immer noch so, dass die Leute das nicht kennen. Da kommen jetzt 60 Schulklassen im Jahr hierher nach Leipzig-Engelsdorf und machen dort praktisch auch ihren Biologieunterricht oder Sachkundeunterricht. Das ist ein riesengroßes Museum praktisch mit Karpfenzucht, also Geschichte der Karpfenzucht, eine Flusslandschaft, Angeln in Norwegen, Angeln in der DDR. Bildungszentrum für Angeln, Fische und Gewässer heißt das. Wir haben über 120 präparierte Fische da. Wir haben, wie gesagt, eine wunderschöne Flusslandschaft dargestellt, praktisch vom Talsperre Eibenstock bis zur Mündung der Elbe in die Nordsee, wo praktisch die ganzen Regionen dargestellt sind. Wir haben ein wunderschönes Klassenzimmer, eine Unterwasserwelt.
Wer kann da alles hinkommen?
Da gibt es Öffnungszeiten. Immer das zweite Wochenende im Monat ist das von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und in der Woche kann man auch gehen, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.
Wo muss man da hinkommen?
Nach Leipzig-Engelsdorf. Da gibt es sogar praktisch eine S-Bahn-Station, Engelsdorf. Und dann muss man vielleicht noch so 300 Meter laufen und dann ist man da.
Eintritt ist frei?
Ja. Wir haben ja dann noch Ferienpass in Leipzig hier. Wenn ein Ferienpass ist, machen wir auch extra auf. Dann.
Familien sind auch willkommen, ne? Also es muss jetzt nicht
natürlich
die Schulklasse sein, sondern jeder, der gucken will, der kann kommen.
Es kommen auch Dresdner, kommen auch. Also da muss man einfach mal beim Anglerverband Leipzig in die Homepage gucken und da steht da so alles drin. Ist wirklich schön.
Was ist denn für Sie das Schönste am Angeln?
Wenn man richtig einen großen Fisch fängt. Und ich habe schon mal einen 32 Kilo schweren Halibut in Norwegen gefangen. Und das Norwegenangeln ist für mich so das Highlight. Ich fahre jedes Jahr nach Norwegen und dort zu angeln, das macht einem Riesenspaß. Und da habe ich auch das ganze Jahr Fisch zu essen.
Das glaube ich mir. Herr Richter, dann lasse ich Sie jetzt vom Haken und danke Ihnen für das schöne und für das wahre Anglerlatein, das wir heute gehört haben und wünsche allzeit Petri Heil.
Recht vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Mit Angelschnur und viel Geduld im Gepäck geben wir heute noch einmal Schnure und schauen auf das Angeln in der DDR. Egal ob Nachbar, Bruder, Arbeitskollege oder der eigene Mann, Angler gab es in der DDR viele. Man sieht sie immer wieder an Seen und Flüssen, manchmal mit Hocker, manchmal sogar mit einem Zelt, manchmal auch in einem kleinen Boot und manchmal auch mitten auf einer grünen Wiese. Ja, auch da kann man angeln. Wie das geht, das erfahren wir von Jana Meisel. Sie hat früher auch geangelt, nur so ganz anders, als man denkt. Und wie das aussah, das erzählt sie uns. Herzlich willkommen, Frau Meisel.
Hallo. Danke.
Gleich so zu Anfang, wir haben auch einen ehemaligen DDR-Kreismeister im Trockenangeln in der Familie. Das hat er mir erzählt, letztes Wochenende noch, und meinte eben, ja, Trockenangeln. Jetzt haben wir mit Ihnen eine wahre Meisterin. Und gibt es da so verschiedene Namen für den Sport? Wie heißt das denn nur richtig? Trockenangeln?
Zu DDR-Zeiten hieß es Turnierangelsport. Später dann Castingsport, weil Casting auch als Werfen übersetzt wird im Englischen.
Ah ja, weil normalerweise kennt man ja ein Casting eigentlich eher, dass jemand ausgesucht wird, ne? Da muss man sich unter Bewerbern beweisen sozusagen.
Genau, ja.
Also heute reden wir quasi über das Turnierangeln.
Ja.
Was ist denn das jetzt eigentlich genau?
Naja, Angeln auf der Wiese. Irgendwie ist die Geschichte von zwei Engländern gekommen, die langweilig am Wasser saßen, weil die Fische nicht gebissen haben. Und so hat sich irgendwie dieser Sport in England wohl entwickelt. Und wir gehen im Prinzip auch auf die Wiese, auf den Sportplatz und angeln auf Ziele, auch auf Weite, mit Angelgeräten, mit Gewichten. Aber auch, es gibt ja auch dieses Fliegeangeln, eben auch mit Fliege. Mit einer Hand, die Männer auch mit zwei Händen. Es kommt eigentlich wirklich auch aus dem Angeln am Wasser.
Im Grunde genommen eigentlich Zielangeln, könnte man sagen, weil sie ja doch einen ganz bestimmten Punkt favorisieren. Ist das richtig?
Ja, naja, einen Punkt anvisieren, und es gibt aber auch Weitwurfdisziplinen. Da geht es eben, wie weit kann man das Gewicht oder die Fliege auswerfen. Das gibt es auch. Das ist eine vielseitige Sportart. Also im Damenbereich gibt es 7 Disziplinen und im Herrenbereich gibt es 9 Disziplinen.
Was alles wird da beangelt sozusagen? Kann man sich das vorstellen wie eine Zielscheibe beim Bogenschießen, wenn man Zielangeln macht?
Ja. Also auf der Wiese liegt ein grünes Tuch zum Beispiel, das heißt Gewicht Ziel. Ne? Da liegt auf der Wiese ein grünes Tuch, und in der Mitte ist ein Zentrum von einem knappen Meter, eine Scheibe, eine schwarze Scheibe, die klappert auch, wenn das Gewicht drauf fällt. Und außen sind auf diesem Stoff, auf dem die Scheibe liegt, sind Ringe, die dann nach außen zählen mit Treffer ist 10, das schwarze Zentrum ist 10 Punkte, dann nach außen 8, 6, 4, 2, und wenn man auf der Wiese landet, nicht mehr auf dem Tuch, ist es dann 0. Zählt also nicht. Und dann hat man verschiedene Startpositionen in unterschiedlichen Weiten und muss dann dieses Zentrum mit verschiedenen Wurftechniken anvisieren. Und jeweils 2 Würfe von 5 verschiedenen Positionen und 100 Punkte sind da erreichbar. Es ist eine Disziplin.
Dann haben wir Weitangeln auch, ne?
Ja. Weitwurf gibt es mit der Fliege. Da hat man eine gewisse Zeit und muss dann mit der Fliegenrute, wir stehen dann so auf so einem Podest, ein auch vorgegebener Wurfsektor, so weit wie möglich die Fliege in, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es sind, bin schon ein bisschen raus, ich glaube 7 Minuten oder so, werfen, und dann die 2 besten, weitesten Würfe werden dann für den Mehrkampf, der entsteht, gezählt. Und mit dem Gewicht ist es ähnlich. Das sieht es auch aus wie beim Kugelstoßen. Da drehen wir uns so und schleudern dann mit der Angel das Gewicht, das 7,5 Gramm wiegt, so weit wie möglich, auch in einen vorgegebenen Wurfsektor. Und die Weite wird dann mit 1,5 multipliziert, in Punkte umgerechnet, und zählt dann auch für den Mehrkampf. Ich sage immer als Beste, man schaut sich's mal an. Schwierig zu erklären.
Und zu DDR-Zeiten gab es auch schon all diese Sonderformen, oder?
Ja, man hat es ein bisschen gekürzt. Man hatte zu DDR-Zeiten eine Disziplin Fliege-Kombination. Da musste man mit Fliege auf Ziele und dann auf weit werfen. Und das wurde dann zusammengezählt als eine Disziplin. Das gibt es jetzt nicht mehr. Man hat es ein bisschen reduziert, und auch in den Punkten, früher zählten die Punkte 5 und 3. Jetzt sind es eben immer 5 Punkte. Man hat es ein bisschen einfacher gemacht.
Was braucht man denn eigentlich alles dazu?
Ja, das ist eben das Komplizierte bei uns. Jeder hat im Prinzip sein eigenes Gerät und tüftelt da auch die Rollen, die Schnüren. Vorgegeben ist eigentlich das Gewicht. Das kann man nicht verändern. Das wird auch meistens zu Wettkämpfen ausgegeben. Mit dem muss man dann werfen. Aber die Angelrute, die Rolle, da kümmert sich im Prinzip jeder selbst drum, oder der Verein stellt es zur Verfügung für Anfänger zum Beispiel. Und das ist nicht ganz billig, sage ich mal, weil so Kohlefaserruten, leichte Ruten auch ziemlich preisintensiv sind, mit einer guten Aktion, die wir dann brauchen, weil wir werfen die Fliege zum Beispiel ganz anders als der Fliegenfischer am Wasser. Wir haben auch andere Schnüre dafür, und ja, das ist ganz schön kostenintensiv.
Also so einfach in Angelladen gehen, das geht nicht?
Nein, denke ich mal nicht. Man hat sogar für unseren Sport bestimmte Routen entwickelt damals. Ne? Der Kuckuck zu DDR-Zeiten hat für uns Turnierangelsportrouten hergestellt. Und jetzt tüfteln viele Sportler selbst und basteln selbst. Mein Mann zum Beispiel hat für mich auch Routen gebaut, mit denen ich dann zu Wettkämpfen angetreten bin. Also es ist im Laden, glaube ich, ginge auch, wäre vielleicht einfacher. Dann hat jeder das gleiche Gerät, mit dem er werfen muss. Aber soweit ist der Sport nicht. Also jeder hat im Prinzip seine eigenen Routen und bringt die immer zu jedem Wettkampf mit.
Wann haben Sie denn mit dem Sport angefangen?
Ach, das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich schon im Bauch meiner Maminka. Die war damals hochschwanger auf dem Trainingsplatz und ist im Prinzip vom Trainingsplatz weg ins Krankenhaus und ich kam zur Welt. Und meine Eltern, mein Vati war ja Nationalmannschaftstrainer, hat damals meine Mutti auch selber noch trainiert. Später war dann Mutti für mich Trainer, als ich klein war. Und erst habe ich so spielerisch angefangen, bin ja überall mit hingefahren zu Wettkämpfen, war immer dabei. Also gezwungen worden bin ich nicht. Und irgendwann habe ich dann, ich glaube so erste Klasse rum, war es selber gesagt, jetzt möchte ich das aktiv betreiben. 69.
Sie sind also quasi genetisch vorbelastet, so kann man das sagen? Von beiden Seiten auch noch.
Ja.
Wie war denn das früher so organisiert? Wir haben schon gehört, da gab es Trainer, da gab es Mannschaften, Vereine. Wie können wir uns das vorstellen damals?
Also wir waren damals hier in der BSG Wismut Gera organisiert. Und da gab es halt Gelder, zu Wettkämpfen zu fahren. Damals noch viel mit Zug und Bahn und Bus. Und manchmal hat auch der Fadi mit einem privaten Auto uns gefahren. Da gab es halt Gelder von der Stadt, vom Wismut war das damals ja groß hier in Gera und die haben uns dann unterstützt. Später dann zu Wendezeiten mussten wir uns Unterstützer suchen. Thüringen hat uns leider nicht unterstützt, sodass wir uns dann in Sachsen-Anhalt im Halleschen Verein oder über den Uwe Tempel, der uns dann aufgenommen hat, mitgetragen hat, finanziert hat und hat viele Sportler, die in der Luft hingen, im Prinzip dort aufgefangen. Also nicht nur wir Thüringer, sondern es kamen auch welche aus Potsdam, Berlin, die er dann dort trainiert hat. War für uns zwar nicht ganz so einfach, weil wir dann immer nach Halle fahren mussten auf dem Sportplatz, aber ging auch. Und hier in Gera hat uns der Postsportverein sehr gut unterstützt und einen Platz zum Training zur Verfügung gestellt, dann so nach der Wende, sodass es weitergehen konnte für uns.
Denn es hatte ja wirklich Tradition in der DDR, es war gut organisiert, Kinder haben schon angefangen, haben wir gehört. Mhm. Und auch die Erwachsenen, die Regeln, haben sie sich die dann geändert? Also dass man da vielleicht mal ein Auge zudrückt bei einem Kleinen oder fängt man von Anfang an wirklich an, das Regelwerk auch einzuhalten?
Ja, eigentlich stand so, die Disziplinen standen schon immer fest. Es gab nur der Unterschied, wer Anfänger war, hat nur einen Dreikampf geworfen ohne Fliegedisziplin, weil die ein bisschen spezifischer sind, hat erstmal mit Gewicht trainiert auf Ziel, zwei Zieldisziplinen, eine Weitwurfdisziplin und wenn man in diesem Dreikampf ganz gut war, dann hat der Trainer entschieden, jetzt bist du soweit und kannst auch mit den Fliegedisziplinen anfangen und also Spartakiade, Kreisspartakiade, Bezirksspartakiaden, alles was es damals so gab, Pionierpokale, FDJ-Pokal, lief alles nach dieser Grundregel, Fünfkampf, die fünf Disziplinen durchlaufen und Mannschaft stellen und dann gegeneinander kämpfen in den Einzeldisziplinen als Team. Ja, war das damals.
Was ist denn bei dieser Art von Angeln besonders wichtig?
Na, ich sage immer, das Wichtigste ist eigentlich wie beim Schießen, dass man so abschalten und sich konzentrieren kann. Eine ruhige Hand, sagen wir immer. Ein gutes Auge, ruhige Hand, gutes Auge und hohe Konzentrationsfähigkeit. Wir hatten auch damals so autogenes Training. Wir hatten auch im Winter dann, wenn man nicht so rausgehen konnte, wir sind ja eigentlich eine Sportart, die viel draußen stattfindet, geht in der Halle zwar auch, aber dann eher nur die Zieldisziplin. Und dort wurde dann im Winter Ausdauer trainiert, Schwimmen sind wir gegangen, die Meile war damals, musste man die Meile laufen und dann Kreistraining in der Turnhalle, Kraftaufbau und sowas.
Das ist jetzt wirklich nicht nur Hobby, sondern das klingt ja schon sehr professionell auch.
Ja,
ne?
Ja, ja. Also je besser man wurde, umso mehr musste man auch dann in diese Trainingseinheiten gehen. Richtig.
Wir haben auch schon gehört, Spagatiaden und weiterführende Wettkämpfe. Was gab es alles? An was haben Sie alles teilgenommen? Und wie sah das international aus? Auch nicht sozialistischer Kontakt beim Trockenen?
Ja, ja, ja. später, wenn man in der Nationalmannschaft aufgenommen war, gab es auch internationale Turniere. Wir sind leider nur im Ostblock dann unterwegs gewesen. Ne? Viel in Bulgarien, Tschechien, Polen war so. Sowjetunion waren wir damals auch mal. Ja, und es gab den Pokal der sozialistischen Länder, der dann mal in Ungarn, mal in der Slowakei ist es ja jetzt ausgetragen wurde. Und es gab auch internationale Vergleiche. Und wenn wir mal bei den Tschechen oder Polen waren oder Bulgarien, da waren dann auch mal kapitalistische Länder mit dabei, die zur WM starten durften. Wir durften es ja ab 74 dann nicht mehr. Da gab es ja so einen Beschluss, dass nicht-olympische Sportarten dann auch keine WM mehr starten dürfen. Und wir trafen dann auf die sogenannten Weltmeister und konnten sie ganz schön verprügeln oft. Waren wir schon ein bisschen stolz, dass wir das konnten. Mhm. Und kurz vor der Wende, ich glaube 87 oder so, durften dann wieder Sportler an solchen Weltmeisterschaften teilnehmen. Zur Probe war, glaube ich, 88 oder 89 waren Turnierangler zu einer WM. Ich glaube, die war in Skandinavien irgendwo. Und durften dort zur Probe starten, um herauszufinden, ob es für uns Chancen gibt. Und dann waren wir 89, kurz vor der Wende, im September in Bordeaux in Frankreich, das erste Mal wieder zur Weltmeisterschaft. Und da habe ich damals von 10 Chancen, glaube ich, 5 Titel schon geholt gehabt gleich. Es war noch zu DDR-Zeiten, es war noch Weltmeistertitel für die DDR, die es dann einen Monat später schon nicht mehr gab.
So nicht mehr gab.
Hm. Ja.
Werden dann eigentlich auch Rekorde aufgestellt bei so einer Sportart?
Ja. Also es gibt in den Weitwurfdisziplinen sowieso Rekorde. Wir brauchen Rückenwind, um gut werfen, weit werfen zu können. Gibt aber auch Windmesser und bei bestimmten Windbedingungen besondere Weiten werden dann als Rekord gezählt. Und in den Mehrkämpfen sowieso. Und die Mehrkämpfe werden ja zusammengerechnet und da gibt es auch im Gesamtwert Weltrekorde. Und die halte ich auch, teilweise auch immer noch, glaube ich.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es denn Rekorde zu Ostzeiten gab, die bis heute auch keiner geschlagen hat.
Naja, aufgrund der Disziplinänderung zur Wendezeit gibt es die DDR-Rekorde an sich nicht mehr, die zu DDR-Zeiten damals aufgestellt wurden, weil es eine andere Wertung gab. Vielleicht in den Weitdisziplinen, aber glaube ich auch nicht, weil wir haben damals noch mit viel dünnerer Schnur und Alugewichten geworfen. Und jetzt sind es Plastikgewichte, die wir werfen, generell überall. Das hat sich geändert und dadurch ist die Rekordbedingungen sind ja jetzt andere. Ich glaube, DDR-Rekorde gibt es nicht mehr, die jetzt noch gelten.
Jetzt haben wir gehört, die DDR schon sehr erfolgreich im Jetzt-Casting-Sport. Ja. Sie sind dabei die erfolgreichste deutsche Sportlerin mit 61 Weltmeistertiteln, stimmt das?
72 sind es.
72?
Ja.
Oh, wer hat denn da aufgehört zu zählen?
Vielleicht die letzte nicht mitgezählt. Ich habe nämlich hier ein Geschenk von meinem Mann und es ist eine Glasuhr, die sieht so aus wie eine Zielscheibe aus einer unserer Disziplinen und da ist ein Siegerpodest unten drunter und da steht in der Mitte 72, dann habe ich 17 Silber und 14 Bronzemedaillen zur WM erzielt. Bis 2012 und im Rhythmus damals immer von 2 Jahren. Es war immer im Wechsel. WM, glaube ich, die gerade Zahl und Europameisterschaft die ungerade Zahl. Und in diesem Zeitraum von 89 bis 2012 habe ich diese 72 Weltmeister errungen.
Ja, Sie haben in der DDR diesen Sport ausgeübt, auch weit bis in die Neuzeit hinein.
Ja.
Und wir haben gehört, dass er sich schon auch verändert hat, der Castingsport, so über die Zeiten. Was ist vielleicht so das Gravierendste, was sich verändert hat? Was würden Sie sagen?
Was sich verändert hat? Mhm. Na, das Ganze drumherum im Prinzip. Früher war das viel mehr Team und viel mehr Breite. Also wir hatten eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe, die Erwachsenen, dann gab es Feiern und so. Das war dann nach der Wende alles weg. Trainer waren weg, diese Breite war weg. Im Prinzip waren es dann die, die es unbedingt noch wollten, die es dann weiter betrieben. Und man musste sich ja dann auch neu orientieren und man hat die Unterstützung ist weggebrochen. Das war vielleicht das größte Übel. Weil wir haben ein Jahr dann im Prinzip versucht, uns selber zu finanzieren. Aber wenn wir da im Sommer, also von, ich sag mal, Mai bis September geht das Jahr, die Saison, jeden Wettkampf selbst finanzieren sollen mit Anreise, Unterkunft, Material, das ging schon ganz schön ins Geld. Und das hätten wir, Sponsoren hatten wir nicht, nicht tragen können. Ne? Das war vielleicht das Schlimmste, dass die Unterstützung weg war. Mhm. Dadurch sind auch viele weggegangen, haben aufgehört und haben sich neu orientiert.
Da waren Sie in der DDR also schon mehr unterstützter?
Auf alle Fälle, ja. Mhm. Das wurde ja auch schon vom Bezirk damals staatlich gestützt. Also wenn wir damals zu Wettkämpfen gefahren sind, mussten wir erstmal alle nach Berlin anreisen. Dort sind wir im Präsidium empfangen worden. Dann wurde man ja ausgestattet. Da gab es die Trainingsanzüge mit DDR drauf und so weiter. Immer dann erstmal zum Länderkampf gefahren ist. Ne?
Gibt es irgendwas, was ich jetzt nicht erfragt habe, was auch wichtig wäre, vielleicht zu erwähnen, zu erzählen?
Na, höchstens so, was wunderschön war, habe ich als Kind so empfunden, waren die Pionierlager im Sommer. Na, das nannte sich Pionierpokal, dann sind wir ins Pionierlager gefahren, waren dort, glaube ich, 2 Wochen mit Wandern, wie das halt so war früher, und im Zelt schlafen oder Bungalow. Zum Beispiel in Limbach-Oberfrohnau waren wir damals auch als Kind. Und der Wettkampf war eigentlich das so, na, nicht nebenbei will ich nicht sagen, war schon wichtig, aber war für den Sommer und so immer so ein Highlight. Und ich kann mich erinnern, dass wir da auch vor dem Zelt immer einen Vorgarten gestalten mussten, so kreativ mit Steinen irgendwie in das Logo vom Verein legen, und dann wurde durchgegangen und das bewertet. Und da gab es eine Auszeichnung für das schönste Bild. Und was ich auch gut fand, wir mussten damals auch schwimmen. Und es war damals auch mit Laufen verbunden. Beim FDJ-Pokal mussten wir zum Beispiel 400 Meter laufen. Das wurde dann als Team mit den Wert mit in den Pokal einbezogen. Also es war nicht nur der Castingsport oder Turnierangelsport an sich, sondern es wurde auch geguckt, dass man auch ja in der Breitensport, also sich auch anders betätigt oder misst. Ne? Mhm. Und das fand ich immer sehr schön. Diese Pionierlager waren toll. Da bin ich sehr gerne mal hingefahren.
Haben Sie eigentlich jemals richtig geangelt?
Ja, na, unbedingt. Wir sind leidenschaftliche Norwegenfahrer. Wir gehen leidenschaftlich gern an Fluss, auf Forellen. Wir stellen Hechten und Zander nach. Also wir sind hier auch in Gera im Verein organisiert und sind auch Ehrenmitglieder in unserem ehemaligen Turniersportverein und können in Sachsen-Anhalt fischen gehen auf den Gewässern, wo es erlaubt ist. Also wir sind sehr, sehr, sehr viel am Wasser. In Norwegen besonders. Jeden Sommer, diesen Sommer waren wir 5 Wochen in Norwegen, 3 Wochen am Meer und 2 im Binnenland am Fluss. Also es ist immer, die Natur dort ist toll, die Fische sind toll. Wir essen auch viel Fisch, also wir verwerten ihn auch, und unsere große Leidenschaft.
Ein Leben für die Angel.
Ja, ungefähr.
Ja. Frau Meisel, dann herzlichen Dank für Ihr Anglerdateien, für das unterhaltsame Gespräch rund ums Trockenangeln, Turnierangeln, wie wir gelernt haben.
Turnierangelsport zu DDR-Zeiten, genau.
Ja, vielen, vielen Dank und weiterhin immer gute Schnure, oder wie sagt man da eigentlich?
Petri Heil.
Ja, Petri Heil, und gut Schnure vielleicht trotzdem, ich weiß nicht.
Also, Dankeschön.
Danke auch, dass Sie uns erzählt haben.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Angeln in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch das Wort zum Tag, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
RD. Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi, und der heißt nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen und schon risch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Weltherrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt und wir denken das noch nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Ne? Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rösel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle zwei Wochen neu in der App der ARD Audiothek.